Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen haben das zweite Kapitel von John Wick aufgeschlagen. Am Anfang erleben wir John Wick, wie er ein erstes Kapitel zu Ende bringt, nämlich das russische Kapitel. Und haben dann den Eindruck, na, das ist sehr gut gelaufen und erfahren dann, dass es noch eine Schuld zu begleichen gibt. Und das wird ja nach den Regeln gespielt. Also muss tatsächlich John Wick diese Schuld, die er noch hat, begleichen. So viel zum Thema Ruhestand. Das führt ihn nach Rom und setzt eine ganze Kette von Ereignissen in Kraft, in Bewegung, die nur durch Einsatz von sehr, sehr vielen Schusswaffen überhaupt dann zu bewältigen ist. Ja, ich glaube, ich habe das ganz gut zusammengefasst. Es gibt in der Tat auch ein paar überraschende Wendungen, da kommen wir aber noch drauf. Jetzt will ich mal in die Runde so ein bisschen fragen, wie es denn angekommen ist. Ist ja eine Fortsetzung und Fortsetzungen sind ja immer so ein bisschen schwierig. Tom, du darfst anfangen.
Ja, Fortsetzung heißt immer Erwartungshaltung. Und was ich erwartet habe, ist, dass diese Ballerorgien-Action-Choreografie, die uns beim ersten Mal so gut gefallen hat, auch dieses Mal wieder funzt. Das tut sie. Ich möchte jetzt aber doch vielleicht auch mal irgendwie so chronologisch in der Bewertung einsteigen. Es fängt verheißungsvoll an. Du hast es irgendwie schon so durchklingen lassen. Also dieses Aufräumen der Russenreste ist durchaus vergnüglich noch. Weil auch das Auto eine große Rolle spielt, möchte ich mal sagen, ohne großartig zu spoilern. Setzt sich weiter fort mit einer wunderschönen Kellerszene, wie ich finde. Auch dann im Weinkeller, all das sind irgendwie Dinge, die mich sehr angesprochen haben. Und dann versandet das Ganze leider so ein bisschen. Das Wick-Bonbon wird ein bisschen klebrig, sage ich mal. Also das, irgendwann ist es dann selbst mir genug gewesen mit dieser Baller-Choreografie. Wir hatten mal einen Film, ich habe die ganze Zeit mich versucht zu erinnern, wo wir gesagt haben, hinterher so einen Bodycount hätten wir mal machen müssen.
Der war mit Liam Neeson, garantiert, egal welcher, aber er war mit Liam Neeson, ja.
Ich glaube, der lag aber noch drunter, weil nein, ja. So viele Menschen auf einen Haufen gelocht, das habe ich irgendwie, glaube ich, noch in keinem Film gesehen.
Ja, es gibt dann, so Arbeitstage, da entspannt das.
Also das will ich nicht in Abrede stellen. Es war schon durchaus vergnüglich, aber wie gesagt, irgendwann stellt sich so eine gewisse Ermüdung ein. Und vor allem dann fängt man auch an nach, oder ich fange dann an nachzudenken. Was mir bei dem ersten eben so gut gefallen hat, ist, dass die Figur ja einen Antrieb hatte. Ne? Der arme Hund, der sterben musste, um den Antrieb zu machen. Jetzt haben wir wieder einen Hund im Spiel, der darf aber leben bleiben. Keine Ahnung wieso, aber vielleicht spielt das ja dann im Kapitel 3 eine Rolle. Nur die Figur selbst wird irgendwie völlig, ich will nicht sagen absurd, er wird komplett zur Comicfigur. Was da abgeht, ist ja eigentlich mit nichts mehr zu erklären, außer dass es halt völlig ins Reich der Fantasie abgleitet. Und damit verliert die Marke halt auch, finde ich, weil diese zitierten Geschichten mit seiner Liebsten, sie haben so einen zweiten Aufgussgeschmack bei mir hinterlassen und das ist es dann nicht mehr, das zählt einfach nicht mehr als Antrieb.
Ja. Ich glaube ja, dass die Motivation im dritten Teil wieder deutlich nachvollziehbarer sein wird. Ja, ich glaube ja, dass er keine Comicfigur geworden ist, sondern eine Märchenfigur, aber da komme ich später nochmal dazu. Was mir aufgefallen ist, vor allem so im ersten Drittel, solange wir es noch mit den Russen zu tun haben und so weiter, es gibt am Anfang eine unglaubliche Liebe zum Detail, was das Auto und was andere Dinge betrifft. Und es gibt ja häufig in Actionfilmen dieses, der Held rüstet sich aus für die Schlacht. Und das haben wir mit Schwarzenegger gesehen in den 80ern und in vielen, vielen Filmen, auch die nicht besonders anspruchsvoll waren, aber das wurde oft zelebriert. Aber so, wie ich das heute gesehen habe, habe ich das echt noch nicht gesehen. Das fand ich ein absolutes Highlight. Wie fandest du die Details?
Oh, ich fand sehr viele, sehr schöne Details. Und mir ging es aber ähnlich wie Tom, dass die Figur mir, nachdem ich vom ersten Teil ja so dieses Mitgefühl noch in mir stecken hatte, dann nach einer gewissen Zeit herzlich egal war. Aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig für den Film. Die Figur ist ja nur eine Folie für eine Sinfonie aus Gewalt und Licht und Sound und noch mehr von dem Ganzen. Und nachdem ich mich darauf eingelassen habe, habe ich mich sau wohl gefühlt in dem Film. Und ich glaube, also eine muss ich gleich sagen, John Wick hat eigentlich für mich so eine neue visuelle Dimension jetzt aufgemacht, die ich so in der Art noch nicht gesehen habe.
Das klingt jetzt bei Dominik ziemlich euphorisch. Harald, wie siehst du es?
Ja, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe und noch ein bisschen mehr. Aber ich bin mit dem Bösewicht, dem Gegenspieler, nicht warm geworden. Der war irgendwie ein totaler Null, der kein Charakter, gar nichts, hat einfach nur rumgestanden, hat so Bödeke Massen geschnitten und das Drehbuch hat ihm auch diverse nichtssagende Sätze in den Mund gelegt. Nichtsdestotrotz, toll, klasse Special Effects und Stunt Effects, super. Kaum visuelle Effects, glaube ich, also höchstens mal vielleicht eine Spiegelszene, oder wo man dann die Kamera nicht mehr sieht. Aber ansonsten sehr schöne Unterhaltung.
Ich glaube, dass die Make-up-Künstler, die die Kopfwunden gemalt haben und diese Mini-Explosionen mit den kleinen Blutkapseln gemacht haben, dass die sehr viel Muskelkater gehabt haben nach den Dreharbeiten. Das muss ja ein Massaker gewesen sein. Uwe, wie hat es dir gefallen?
Was für ein Aufwand, was für ein unglaublicher Aufwand für einen so komplett sinnentleerten Film. Ich habe mich gefragt, warum ich sitzen bleibe und mir das Ganze anschaue. Aber, und es gibt wirklich ein Aber, diese Technik, mit der der Film gemacht ist, die ist wirklich sensationell. Es ist mir ähnlich gegangen wie im Tom, also diese Anfangsszenen, und da gibt es eine Verkostungsszene, die einfach herrlich ist, jetzt ohne weiter zu spoilern zu wollen. Zu diesem Wahnsinnsaufwand dann so eine Nullbotschaft hinzukriegen, das muss man schon auch schon wieder können, ne?
Ja, Nullbotschaft ist relativ. Ich habe ja die Theorie, dass John Wick der erste, also jetzt gerade der zweite Teil jetzt, der erste Märchen-Action-Film ist. Weil es gibt da ja so eine Ebene mit diesem Continental Hotels. Das ist ja sowas wie ein Feenreich, ja, mit bestimmten Spielregeln. Und es passieren wahnsinnig viele Dinge, die halt so in der Wirklichkeit nicht passieren, die aber auch so gekennzeichnet werden. Also es gibt dafür eine eigene Ästhetik. Alle diese ganze Ebene rund um diese Hotels, die sind auch diese Damen an den Telefonverbindungen, wie aus den 30ern, die dann das auch alles mit alten Schreibmaschinen machen und so weiter, während die Jungs rumlaufen, mit aktuellen Autos rumfahren, aktuelle Smartphones benutzen, aber alles, was damit zu tun hat, mit dieser Auftragsvergabe von diesen regelgerechten Morden und Mordaufträgen und in der Hohen Kammer und so weiter, das ist alles komplett märchenhaft. Und ich glaube, wenn man den Film so sieht, ja, dann ist praktisch John Wick der schwarze Ritter, oder wird auch immer als der schwarze Mann bezeichnet, der schwarze Ritter, der durch diese märchenhafte Welt durchfällt. Und dann fühlt sich, finde ich, die Sinnlosigkeit dieser Gewaltorgie ganz, ganz anders an. Also wenn man, das ist ja, als ob er irgendwelche Kobolde aus dem Weg räumen würde. Hendrik, würdest du dich dieser wirren Theorie anschließen?
Es würde zumindest helfen, dieser also selten bescheuerten Hintergrundgeschichte irgendeinen Sinn zu verleihen. Was dem Film passiert ist, ist, in der Musik nennt man es ja den Fluch des zweiten Albums. Mache ich einfach das Gleiche nochmal und setze irgendwie noch zwei Synthi-Ebenen drauf, oder versuche ich was Neues zu finden? Und an einigen Stellen, so filmästhetisch, ist es ihnen gelungen. Also wie sie am Schluss dann im Museum Farbe verleihen gewissermaßen, oder einigen Szenen war auch die angemessene Art von Selbstironie drin. Und zum Teil nämlich genau immer dann, wenn sie gebunden wurden an ihre eigene bescheuerte Hintergrundgeschichte und eigentlich nur noch Geballer zeigen konnten, dann hat der Film für mich nicht mehr funktioniert. Weil nur dieses Geballer, das heute auch... Das ist das richtige Stichwort. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber heute, es war tierisch laut im Kino. Gerade am Anfang ist mir es unglaublich aufgefallen. Und gerade in den Momenten war ich also völlig aus dem Film raus und habe einfach nur noch gedacht, oh, ich mach mal 2 Minuten die Augen zu. Ich höre ja, wenn es fertig ist. Und er kommt sowieso heile raus. Und...
Ja? Memme, kann ich da nur sagen. Ich dachte, hey, die haben endlich mal einen Lautstärkeregler gefunden. Das war der erste Film Sinister, der richtig Spaß gemacht hat vom Sound her. Klasse war das.
Wir haben den Verdacht, dass Dominik halb taub ist.
Aber also, die haben oft 12 getreten, nicht nur 10.
Also ich bin ja selbst halb taub, aber auch mir war es zu laut diesmal. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass Ihnen die Originalität ab einem bestimmten Punkt im Film leider zur Neige gegangen ist. Und danach haben Sie das technisch extrem professionell immer weiter und weiter gedreht. Aber die fantastischen Ideen haben dann gefehlt. Also zum Beispiel in Rom gibt es eine Badewannenszene, die in der Handlungswendung total originell ist. Und ich dachte, boah, wenn Sie sich jetzt weiterhin in der Richtung was einfallen lassen, womit der Zuschauer diese Art Filme nicht gerechnet hat, dann wird das ein sehr schöner Abend. Das kriegen sie leider nicht hin und Harald hat völlig recht, das liegt an diesem italienischen Schlumpf, der da diesen dämlichen Anti-Helden oder den Bösewicht spielt. Der taugt ja keinen Schuss Pulver. Das passiert ja ab und zu, dass man gar nicht merkt, dass man das Gegengewicht gar nicht mehr hat. Also der Ian McShane als Winston, als Chef dieses Hotels in New York, ist dagegen Franco ja ein Gottvater. Richtig. Oder Franco Nero läuft da rum und selbst der Portier, das sind alles Leute, die pfundweise Charisma haben im Vergleich zu dieser Gurke mit der hässlichen Frisur, die da den Bösewicht spielt.
Ja, ein italienisches Würstchen, der in diesem grimmen Märchen irgendwie nicht so richtig funzt, ja.
Aber es ist natürlich schon so, dass es bis zum Ende allein durch diese ästhetische Wucht und auch durch eine ungewöhnlich hochwertige und originelle Kampfchoreografie immer noch echt bei der Stange hält. Also das ist mir aufgefallen, im ersten Teil hatten wir ja diese Art zu schießen, im ersten Teil also durch diese überfüllte Disco da durchmarschieren muss. Diesmal fand ich, gab es viele Kämpfe, wo dann keine Schusswaffen oder nur zwischendurch Schusswaffen eingesetzt wurde und das war auch alles in einer Optik, die ich so noch nicht gesehen habe und auch nicht kaputt geschnitten, sondern wo man richtig gesehen hat, dass der arme Keanu Reeves viel, viel hart trainieren musste, damit das dann auch so flüssig ohne Schnitt gedreht werden konnte. Also man muss die Art von Filmen nicht mögen, aber man kann echt respektieren, dass sie das sehr, sehr ordentlich gemacht haben.
Ja, das sehe ich durchaus auch so. Und mir wurde die große Gnade zuteil, dass ich mich schon nach ein paar Minuten der Vorstellung entledigen konnte. Es müsste jetzt was mit Handlung oder mit Schauspielkunst zu tun haben. Und ab dem Moment hatte ich richtig Spaß. Und ich habe eigentlich mehr ein Orchester vor mir gesehen und einen Dirigenten, der so richtig Gas gibt und dann voll auf die Zunge und alle drauf und das ganze Orchester, und aber auch richtig in einem Rhythmus dann. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja. Ich glaube übrigens sogar, John Wick hat Chuck Norris getötet. 200 Mal.
So, die meisten scheinen sich aber auf den dritten Teil schon zu freuen. Ich glaube, wir sammeln mal so ein bisschen Punkte ein. Hendrik.
Also ich meine jetzt von dem Film wirklich irgendeine Art von sinnvoller Geschichte zu erwarten, das wäre wahrscheinlich so, als würde ich Metallica wegen der Texte hören. Also insofern wäre das die falsche Erwartungshaltung. Ich glaube, ich habe dem ersten John Wick 5 oder 6 Punkte gegeben. Und wenn ich das jetzt versuche zu vergleichen, würde ich sagen, war natürlich für mich der erste im Einstieg ein bisschen eleganter, ein bisschen origineller halt noch und hat sich nicht so in irgendwas verloren, was er erreichen musste und nicht ganz erreicht hat. Deswegen würde ich sagen, was immer ich dem ersten John Wick gegeben habe, heute gebe ich einen Punkt weniger, also wären es wahrscheinlich 4 oder 5, aber die gebe ich gut gelaunt.
Wow, diese Kopfrechenorgien immer. Also ich fand auch, ich gebe dir recht, der erste war im Abgang trockener, ne? Also der hatte jetzt nicht dieses Bouquet, ich würde ihm 5 geben.
Also ich gebe für den Inhalt 0 Punkte und für die Technik 10.
Ich gebe ihm 7.
Also mich hat er am richtigen Tag erwischt, er bekommt von mir 8 Punkte.
Ich gebe ihm 7 Grimms-Märchen-Punkte und bin auch sehr zufrieden. Vielen herzlichen Dank. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und ihr könnt uns auch bei iTunes abonnieren oder ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren und auf jeden Fall wieder reinhören. Vielen Dank.